Wir wollen uns am Anfang des Jahres, haben wir ja schon gesagt, mit dem ganzen Prozess der Veränderung beschäftigen. Also ist uns wichtig geworden, irgendwie drüber nachzudenken, warum ist es wichtig, zu verändert oder verändert zu werden, oder werden wir vielleicht schon verändert, sind wir schon verändert, steht noch Veränderung an. All solche Themen, die, denke ich, interessant sein könnten. Und wir wollen heute gemeinsam uns mit der Person Petrus beschäftigen. Der ein oder anderen, die schon mit Glauben ein bisschen was zu tun haben, haben den Namen auf jeden Fall schon mal gehört. Das ist einer von den Jüngern Jesu und einer, der es sogar quasi in die Bibel geschafft hat und ein eigenes Buch sogar hat in der Bibel. Und wir werden heute schnell merken, einer, der nicht unbedingt perfekt war, einer, der perfekt in unsere Veränderungsreihe passt. Am Anfang möchte ich euch mal bitten, dass ihr euch mal was vorstellt. Könnt ihr das? Ich hoffe es. Und zwar stellt ihr euch mal einen Fischer vor. Einigen Männern von uns fällt es vielleicht leicht, weil es gibt ja heutzutage solche Männersendungen im Fernsehen, eigene Fernsehsender für Männer. Da dürfen wir auch Frauen angucken, aber meistens finden die das irgendwie doof. Also 90% der Frauen finden das doof und die anderen cool. Und da gibt es zum Beispiel auch eine Sendung, da geht es um Fischer. Da gibt es so harte Männer, die rausfahren auf die offene See, auf irgendeinem Schiff, wo ich sagen würde, würde ich wahrscheinlich nicht gerne mitfahren wollen. Also nicht viel Luxus, nicht wie wir uns das vorstellen, irgendwie so eine AIDA, sondern eher klein und ranzig. Ich habe einen Arbeitskollegen, der liebt das, der fährt einmal im Jahr auf die Nordsee raus und geht dort fischen. Und er sagt jedes Mal, wenn er wiederkommt, es war fantastisch, aber ich hatte Angst um mein Leben. Also weil da gibt's halt auch die Tage, wo es nicht so schönes Wetter ist. Und jetzt versuchen wir uns mal wirklich so dieses Bild dieses Fischers so im Kopf vorzustellen. Und da merken wir vielleicht schnell, dass es sich nicht um dieses norwegische Traumbild handelt. So dieses, ich sitze in meinem kleinen Ruderboot, die Sonne geht langsam auf, meine Angel, das ist so langsam vorm Boot, irgendwie schwenkt die so hin und her und ab und zu beißt mal ein Fisch und ich bin ganz entspannt und meine Frau hat mir Brote geschmiert und eine schöne Flasche Bier ist dabei. Das ist eher der Hobbyangler. Der kann sich das Wetter aussuchen, der kann sich die Umgebung aussuchen, der muss auch nicht unbedingt was fangen, außer wenn seine Kollegen dann sagen, du kannst es nicht. Wir reden über den Profifischer, der quasi bei jedem Wetter raus muss. Und ich glaube, wenn wir über Fischer reden, dann sind es nicht irgendwie, wenn wir es mal so in diesem christlichen Bild haben, kein Sozialpädagoge, der einfach den Job des Fischers hat. Das sind harte Männer. Ich weiß nicht, wenn ihr die Sendung bei D-Max mal anguckt, jetzt habe ich die Werbung gemacht, dann werdet ihr sehen, das sind harte Männer. Das sind nicht irgendwie so zarte, die, ja, wo wir uns das so vorstellen, der perfekte Schwiegersohn, sondern das sind eher die rauen. Tätowiert, ungepflegt, unrasiert, schlechte Kleidung, vielleicht auch ein Bierbauch, aber Oberarme wie ein Bär. Das stellen wir uns jetzt einfach mal vor. Warum stellen wir uns das vor? Ganz einfach, weil unser lieber Petrus ein Fischer war. Und ich muss ehrlich zugeben, wenn du als Christ irgendwie so Sonntagsschule durchläufst, dann gibt's immer so diese tollen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diese Stofftafeln, wo irgendwas dran hält. Flanellbilder, danke. Und dann werden dazu Fischern angemacht und so schöne Netze und liebe Fische, die lachen und alles ist wunderbar. Und dann hat man so ein Bild von diesem Petrus, das war irgendwie einer, der den ganzen Tag quasi gute Laune hatte, der saß an seinem Schiff, hat immer gepfiffen und wenn er halt Lust hatte rauszufahren, ist er rausgefahren, wenn er keine Lust hatte, saß er halt einfach dort. Ich glaube, dass dieser Petrus ein Typ war, der raus musste, weil der einfach sein Geld damit verdienen musste. Und wir lesen in Matthäus 4, die Verse 18 bis 20, als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen. Es waren Brüder, Simon, auch Petrus genannt, und Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Eine krasse Situation. Jesus beginnt Jüngerschaft mit Fischern. Und ich bitte euch wirklich dieses Bild mal von Bord zu werfen, dieses romantische Fischerbild. Und ich bitte euch mal wirklich diesen Fischer vorzustellen, den tätowierten Petrus. Vielleicht war er nicht tätowiert, aber wir nehmen es mal an. Ich glaube, es hätte augenscheinlich bessere Menschen gegeben für Jüngerschaft. Vielleicht wäre es sogar besser gewesen, so einen Pharisäer zu nehmen. Der hat ja wenigstens schon mal, da kannte sich im Wort Gottes aus. Da hatte vielleicht nur irgendwie ein Problem mit dem ganzen Thema Hingabe und weg von Gesetzlichkeit und solche Sachen. Vielleicht hätte man das eher noch umpolen können, als einen Fischer zu jemandem zu machen, der quasi den man auf Menschen loslassen kann, der Gottes Wort predigt. Jesus erklärt uns nicht, warum er gerade die zwei ausgewählt hat. Es steht einfach so dort, als würde er zufällig an ihnen vorbeilaufen und die sitzen halt eben dort an ihren oder auf ihren Booten und er ruft ihnen zu, es muss relativ nah am Wasser, also am Ufer gewesen sein, er ruft ihnen zu, kommt mit. Und das Fantastische ist für uns, dass wir die Bibel lesen können und wir lesen können, wie Jesus mit ihnen gemeinsam unterwegs ist, wie er mit Höhen und Tiefen zu kämpfen hat, wie er sehen kann, wie sie sich entwickeln, wie er sehen kann, wie sie scheitern. Und wir dürfen begeistert dabei zugucken, wie Menschen verändert werden. Lasst uns gemeinsam irgendwie so die Etappen von Petrus anschauen. Die Etappen vom Fischer zum Bibel-Petrus quasi, den wir als Vorbild so oft irgendwie vielleicht so erklären. Ich finde irgendwie in dieser ersten Begegnung steckt was ganz Besonderes. Dass einmal irgendwie der besondere Blick von Jesus auf diese beiden Fischer. Aber ich finde irgendwie auch ganz besonders, dass Jesus ihnen zuruft, kommt und folgt mir nach. Und wir lesen nicht irgendwie, Petrus zögerte, Petrus haderte, Petrus überlegte, Petrus dachte kurz drüber nach, wie er seine Fische noch verkaufen könnte, um wenigstens etwas Geld mitzunehmen, was seine Familie denkt, was irgendwie in der Vergangenheit oder Zukunft passieren könnte, sondern wir lesen einfach nur diesen einfachen Satz und sie folgten ihm nach. Sie ließen alles liegen. Boot, Netze, Freunde, Angel, alles blieb liegen und sie folgten Jesus nach. Und ich finde, dass es doch ganz oft irgendwie beim Leben von Christen so ist. Die kommen zu irgendeiner Veranstaltung. Wie war es bei dir, wo du Christ geworden bist? Du kommst zu irgendeiner Veranstaltung, du unterhältst dich mit irgendeinem Menschen und auf einmal gibt es so dieses Erlebnis, wo du merkst, ach, ich will diesem Jesus nachfolgen. Da ist nicht viel passiert, da ist nicht irgendwie das ganze Leben aufgeräumt in der Vergangenheit und in der Zukunft alles gut, sondern da ist einfach nur dieser Moment, ich folge diesem Jesus nach, ich will mehr über diesen Jesus lernen. Das gleiche Gefühl, was dieser Petrus hatte, wo er in dem Boot saß und Jesus ihm zugerufen hat. Und die zweite coole Sache eigentlich an der Geschichte ist, dass Jesus nicht einfach nur sagt, kommt, folgt mir nach und dann laufen sie halt mit, sondern er hängt gleich noch diesen Nebensatz ran, ich will euch zu Menschenfischern machen. Jesus sieht durch die ganze Fassade des Fischers hindurch und sieht quasi schon, was in der Zukunft sein wird. Ich finde, das ist Gottes Blick auf uns auch ganz oft. Jesus sieht, was in der Zukunft deines Lebens sein wird. Jesus sieht, was mit dir möglich sein wird. Was er alles machen kann und was er mit dir erreichen möchte. Und er sieht nicht im ersten Moment vielleicht die Tattoos, das stinkende Ding irgendwie an Fischer, sondern er sieht den Mensch dahinter. Er sieht das Herz von Petrus. Ich glaube, Jesus war völlig klar, wo er vorbeigelaufen ist. Und wenn wir ihn fragen könnten, warum hast du Petrus ausgewählt? Wegen seines Herzens. Ich fand den einfach cool. Ich wusste, mit dem kann ich was erreichen. Also der erste Step quasi auf dem Lebensweg oder auf dem Jesusweg von Petrus war, dass ich mich nicht verschreibe, ja. Die erste Begegnung und gleichzeitig seine Berufung. Eigentlich wurde hier der erste Evangelist geboren, mit einem einfachen Satz von Jesus. Und was passiert als nächstes? Was passiert mit diesem Petrus? Es ist ja nicht so, dass er quasi, dass Jesus sagt, so, jetzt habe ich dich erwählt und jetzt dort ist dein Feld irgendwie, geh zu der Veranstaltung und erzähl irgendwas von mir. Da kann die ja noch gar nichts. Was als nächstes folgt, ist erstmal, dass wir wenig über die Jünger in der Bibel lesen. Wir lesen eigentlich, dass Jesus predigt, dass Jesus Wunder tut, dass Jesus unterwegs ist, dass Jesus an die dunkelsten Ecken geht und Licht hinbringt. Und wir lesen, dass dieser Petrus scheinbar immer dabei sein durfte. Er durfte Jesus hautnah erleben, er durfte erleben, wie Wunder passieren, er durfte erleben, wie das Evangelium gepredigt wurde, er durfte erleben, wie Menschen ihr Herz Jesus gegeben haben, wo Menschen gesagt haben, ich möchte dir nachfolgen. Das durfte Petrus live erleben. Und ich glaube, so ist es doch bei uns auch. Wir sind doch auch nach unserer Entscheidung irgendwie für Jesus, haben wir uns entschieden, Gottesdienste zu besuchen, mit Menschen zu sprechen, uns vielleicht eine Bibel zu kaufen, aufzuschlagen und zu schauen, was ist das nun mit diesem Jesus? Ich habe da zwar so ein Gefühl im Herz, dass ich dem folgen möchte, weil dort Hoffnung für mein Leben ist, aber ich möchte auch wissen, wem folge ich? Und wir fangen an, die Bibel mehr und mehr zu verstehen. Wir fangen an, Jesus mehr und mehr zu verstehen. Wir erleben vielleicht Dinge in unseren Gottesdiensten, wir erleben Dinge in unserem Privatleben, wir erleben Dinge mit unseren Freunden, wir lesen Dinge, wir fangen an zu beten, wir fangen an, mit Jesus regelmäßig irgendwie Zeit zu verbringen. Und wir machen nichts anderes, was Petrus auch konnte. Einfach so ein Fundament bauen. Wir fangen an, Wahrheiten in uns aufzunehmen. Ob uns das am Anfang bewusst ist oder nicht, aber ich glaube daran, dass die Bibel voll von Wahrheiten ist. Und wenn wir sie lesen, dann werden wir automatisch Wahrheiten in unser Fundament packen. Und jetzt kommen wir an die nächste Stelle, wo Petrus wieder in Erscheinung trifft. Und es ist eigentlich eine wahnsinnig tolle Stelle. Ich lese euch wieder vor, Matthäus 14, 27 bis 31. Aber Jesus sprach sie sofort an, erschreckt nicht. Ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagt Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich, er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Die Jünger befinden sich auf einem Schiff. Das ist eigentlich genau Petrus sein Ding quasi. Das hat er jahrelang gemacht. Er wusste, um was es geht. Und wir lesen, dass die Jünger quasi in den Stellen davor, dass sie erschrocken waren über den Sturm. Das heißt, das war nicht einfach nur ein Wind, wo ich jetzt schon Angst kriege. Ich bin mal mit der Fähre nach England gefahren. Da war Sturm. Ich habe nicht gedacht, dass ich es überlebe. Ich habe es überlebt. Jetzt stehe hier. Aber mir war es Hundeelend und das war ein Riesenschiff, das hat sich nur ein bisschen bewegt. Ich weiß nicht, wie das in so einem kleinen Schiff ist, wo richtig Sturm ist und selbst ein Fischer Angst kriegt. Auf jeden Fall war es eine schwierige Situation. Und in diesem Metier von Petrus begegnet ihm Jesus auf dem Wasser laufend. Ich weiß nicht, ob es ein besseres Bild gibt, wie das ein Fischer quasi sieht, dass jemand über Wasser gelaufen kommt. Das ist quasi irgendwie, in deinem Kopf denkst du, das ist unmöglich. Wasser kenne ich, es macht mich nass, ich fall rein, ich hole Fische raus. Aber niemals kann jemand auf Wasser laufen. Und trotzdem war in Petrus so ein Verlangen danach, von diesem Jesus zu lernen und diesen Jesus herauszufordern und so zu werden wie dieser Jesus. Und er fragt ihn, ob er aufs Wasser steigen darf. Keine Ahnung, ob ich das auch gefragt hätte in der Situation, aber cool, dass er es macht, cool, dass er diesen Mut hat und sagt, Jesus, ich will dir nachfolgen. Selbst in einem Bereich, der eigentlich unmöglich ist. Und er steigt auf das Wasser, Wahnsinn, das Wasser trägt, er kann laufen. Und wir lesen, dass er scheitert, weil er Angst hat, weil er nicht glaubt und weil er einfach Jesus aus den Augen verliert und weil er das Vertrauen aus den Augen verliert und er beginnt zu sinken. Ich weiß nicht, ich schreibe also meine Überschrift dran für den nächsten Step. Das ist eigentlich schon so ein bisschen überholt. Da bin ich schon fast vorbei. Jetzt schreibe ich gleich meinen dritten Punkt noch an, bevor ich es wieder vergesse. Ich versuche das ein bisschen von meiner Frau abzugucken, weil die immer so mit den Sachen arbeitet. So. Also wir haben gerade ganz viel darüber gesprochen, dass Gott Fundament verändert und wir sind jetzt in dem Prozess des Auf und Ab, des Scheiterns und des Erfolghabens. Und Ich weiß nicht, ob ihr die Situation kennt, solche Wassermomente, wo Gott euch aufs Wasser ruft. Das sind sicherlich nicht, dass Gott irgendwie am Garschen Teich liegt und euch bräunt und dann auf einmal seht ihr irgendwo weit draußen jemand auf dem Wasser laufen und ihr denkt, Mensch, gehe ich einmal hin. Sondern das sind Situationen, wo wir herausgefordert werden, wo wir merken, es wäre dran, vielleicht zu handeln. Und die sind ganz verschieden angelegt, ganz verschieden groß angelegt. Vielleicht ist es deine erste Predigt. Vielleicht ist es auch einfach dein erstes Mal auf den Menschen zugehen und irgendwie hast du so ein Wort für ihn und du gibst es weiter. Vielleicht ist es das Gebet für deinen Kollegen, der vor dir sitzt und sagt, dass er eine Krankheit hat. Vielleicht ist es das Übernehmen eines Themas in deinem Hauskreis. Vielleicht ist es aber auch, wie das bei mir am Anfang war, Holy Starfire. Das ging nicht irgendwie los, dass wir wussten, da kommen irgendwie 400 Leute und es wird eine super Veranstaltung und alles blendend. Das ist aufs Wasser rausgehen. Oder die Lobpreiser Trainingstage. Keine Ahnung, ob da jemand kommt und Geld dafür bezahlt, dass wir uns über Lobpreis unterhalten. Oder die Wundervollkonferenz für Frauen. Ich denke, dass wir alle solche Situationen haben, egal wo die angesiedelt sind, wo Jesus sagt, komm aufs Wasser, trau dich mal was. Fang doch mal was an, auch wenn du es vielleicht denkst, nicht schaffen zu können. Und wir merken genau wie dieser Petrus, dass ganz oft unsere Zweifel überwiegen. Und ich habe viel Zweifel gehabt bei den Dingen, die wir gemacht haben als Gemeinde. Ich habe viel Zweifel gehabt am Anfang, ja, wo ich gepredigt habe, wo ich irgendwie vor Leuten reden durfte oder musste. Die Zweifel sind irgendwie sofort da, das Auf und Ab von, ich glaube an dich, Jesus, dass du es mit mir machen kannst und ich glaube nicht, dass ich es kann, das ist ganz nah beieinander. Doch Jesus hält an uns fest. Wir lesen am Ende unseres Verses gerade eben, dass Petrus sagt, hilf mir, und er streckt sofort seine Hand aus. Nicht irgendwie das Motto, na, hättest du doch mal vertraut, Mensch, ich habe das so oft erklärt, wieder gescheitert, schwimm irgendwie an Land. Sofort ist Jesu Hand da und Jesus sagt, komm, wir gehen weiter. War ein blöder Moment, hast vielleicht auch ein bisschen versagt, hast nicht unbedingt irgendwie jetzt mit vor Glauben gestrotzt, aber macht nichts, wir gehen weiter. Jesus weiß, dass wenn wir in seine Schule gehen, dass wir zu Siegern werden und zu Überwindern, Stück für Stück. Jesus weiß, dass wir, wenn wir mit ihm unterwegs sind, dass wir mehr und mehr vom Heiligen Geist gefüllt werden. Dass der Heilige Geist in uns fängt zu arbeiten. In uns anfängt zu arbeiten. Vielleicht ist es für den einen oder anderen irgendwie so ein komischer Gedanke, dass da ein Geist irgendwas in dir tut. Aber ich verspreche dir, dass wenn du mit den Wahrheiten konfrontiert bist, mit Gottes Wort und wenn du deinen Tag von mir aus am Anfang erstmal nur mit dem Gebet beginnst und vielleicht auch nur abschließt und zwischendrin nicht viel isst, ich verspreche dir, dass der Heilige Geist immer wieder Punkte in deinem Herzen berühren wird, wo er sagt, lass uns was verändern. Lass uns irgendwie was ins richtige Licht drücken. Ich will dir helfen. Und es sind kleine, winzig kleine Schritte manchmal am Anfang. Und dann werden es mal größere Schritte. Und dann werden es wieder kleinere Schritte. Und dann werden es wieder größere Schritte. Aber unser Leben ist ein Prozess der Veränderung. Und ein Prozess von, ja, diesem Jesus ähnlicher zu werden. Genau wie die Jünger das eigentlich durften. Die haben eine lange Zeit mit Jesus gelebt, irgendwie Auge in Auge. Und die durften von Jesus lernen. Die durften erleben, wie er Dinge tut. Und durften erleben, wie er was von Gott Vertrauen hatte. Wir leben eigentlich die gleichen Lektionen, wie sie Petrus erleben konnte. Bloß halt in unserem eigenen Leben. Und wir lesen später in der Bibel, dass Petrus von Jesus als Säule der Gemeinde quasi, als die tragende Säule beschrieben wird, auf dem die Gemeinde aufgebaut wird. Da hat er noch nicht viel gebracht. Da war noch nicht viel Stärke in diesem Petrus, wo man sagt, dem kann man es zutrauen. Da war noch viel Scheitern und Jesus hat, glaube ich, oft sich mal so an den Kopf gegriffen und hat gesagt, Mann, du musst es doch langsam begriffen haben. Du bist doch jetzt schon so lange mit mir unterwegs. Aber Jesus guckt immer in die Zukunft und Jesus sieht immer in der Zukunft, was aus diesem Petrus werden wird. Die Frage ist, bin ich bereit dazu, mich verändern zu lassen? Wir waren am Anfang irgendwie bei unserem Vers dabei, dass Jesus Petrus ruft und Petrus sofort aus dem Boot steigt und sagt, ich lasse alles hinter mir, ich folge dir nach. Die Frage ist an uns, sind wir bereit, Dinge hinter uns zu lassen. Vielleicht nicht gleich dein ganzes Leben. Du musst nicht deine Familie verlassen, irgendwie deine Frau und dein heulendes Kind zu Hause lassen und sagen, jetzt gehe ich irgendwie mit Jesus. Und darum geht's nicht. Aber es geht darum, Altes hinter dir zu lassen. Bist du bereit für Veränderung? Jesus sagt zu uns allen, und das ist auch so im Kontext mit seinen Jüngern in Matthäus 19, die Verse 27 bis 29, und jeder, der meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater und Mutter, Kinder oder Äcker zurücklässt, wird alles hundertfach wiederbekommen und wird das ewige Leben erhalten. Ich glaube, dass es Jesus an der Stelle nicht nur um Besitz geht oder um Familie geht, sondern ich glaube, dass es Jesus auch um Verzicht geht, um das Ansehen hinter uns zu lassen. Das, wo wir denken, das uns ausmacht. Und wenn wir Herausforderungen in unser Leben hineinlassen, Herausforderungen, also wenn wir aufs Wasser gehen, dann werden wir ein ganzes Stück Ansehen verlieren, verspreche ich euch, weil nicht alles funktionieren wird. Hinter jedem Scheitern steckt auch ein Lachen deines Gegenübers. Gerade in Zeiten von hundertprozentiger Vernetzung in Facebook oder wo auch immer, sieht sofort jeder dein Scheitern. Und Leute merken, was du so tust. Leute merken, dass du vielleicht jetzt auf einmal an Jesus glaubst, dass du auf einmal irgendwie in eine Gemeinde gehst, dass du eine Veranstaltung likest, die ja mit Gott zu tun hat. Bin ich bereit, mich verändern zu lassen? Bin ich bereit, Dinge aufzugeben? Bin ich bereit, meinen guten Ruf hinter mir zu lassen? Also der angeblich gute Ruf. Mit dem aufs Wasser rausgehen, werden wir immer Sicherheiten in unserem Leben loslassen. Wir werden quasi Unsicherheit betreten, ganz aktiv. Wir werden uns selber herausfordern. Wir werden einfach aufs offene Wasser rausgehen. Am Ende von dieser Predigt möchte ich gerne zwei Bibelstellen, die sind nicht ganz nebeneinander, aber die beschreiben ganz kurz diesen Kontrast, dieses Auf und Abs von Petrus. Und die sollen uns eigentlich Mut machen, dass wir scheitern dürfen. Die sollen uns Mut machen, dass hinter dem Scheitern wieder ein Aufstehen steht. In Matthäus 26, die Verse 69 bis 70 lesen wir: Petrus saß noch draußen im Hof, als eine Dienerin auf ihn zutrat und sagte, du warst doch auch mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen. Aber Petrus stritt es vor den Leuten ab. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagte er. Und die zweite Geschichte steckt in Apostelgeschichte 2, die Verse 40 bis 41. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündigte, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Der erste Vers ist, Jesus noch nicht mal am Kreuz gestorben. Und Petrus vorher, ihr kennt vielleicht alle die Stellen, dass Petrus quasi zu Jesus sagt, ich werde dich nie verraten, ich werde dich nie im Stich lassen, ich werde bis in den Tod mit dir gehen. Und er nutzt quasi die erste Chance, um Jesus zu verleugnen. Die erste Anfrage von Menschen, da war noch vielleicht noch nicht mal eine Gefahr unbedingt, aber für ihn war eine Gefahr spürbar, weil er gesehen hat, dem Jesus geht es schlecht. Und er verleugnet Jesus und er sagt, nee, ich kenne den nicht. Ich habe Angst, irgendwie dieses Kreuz mit mir, also mit Jesus auf mich zu nehmen. Und dann ein paar Tage später, ein paar Wochen später, zwischendurch Jesus gekreuzigt, begraben, auferstanden, seinen Jüngern wieder begegnet, lesen wir von einer Predigt dieses Petrus, wo Menschen quasi ihr Leben Jesus geben. Was ist passiert dazwischen? Dazwischen ist nicht viel passiert, eigentlich in Textform, aber eine jede Menge. Dazwischen ist der Heilige Geist ins Leben der Menschen gekommen. Dazwischen ist Pfingsten passiert. Und genau das ist das, was wir euch eigentlich mit dieser Predigtreihe Changed an die Hand geben wollen. Wir wollen euch nicht heute nach Hause schicken, dass ihr sagt, jetzt bemühe ich mich mal, jetzt mache ich so meinen 10-Punkte-Schlachtplan zum besseren Christen und wie ich Jesus gefallen könnte, sondern wir wollen euch dazu ermutigen, euch genauso verändern zu lassen, wie sich Petrus hat verändern lassen, in kurzer Zeit, indem er den Heiligen Geist in sein Leben gelassen hat, indem er darauf gehört hat, was dieser Heilige Geist mit ihm machen möchte. versteht mich nicht falsch, es bedeutet nicht, wenn der Heilige Geist irgendwie in uns wirkt und sagt, jetzt gehen wir mal raus, dass uns das leicht fällt und dass da niemand, keine Stimme in deinem Kopf ist, die sagt, nein, kannst du nicht, du bist der Falsche, du wirst scheitern. Die Stimmen werden da sein. Aber das wird sich verändern, indem ich treu bin. Das wird sich verändern, indem ich sage, nee, ich vertraue diesem Heiligen Geist. Ich vertraue, dass ich das nicht selber sein muss. Was hat Petrus an diesem Tag zu sagen gehabt? Eigentlich hätte er, ich weiß nicht, ob er da vorne stand vor den Leuten und gedacht hat, ne Mensch, das hat sich jetzt vielleicht rumgesprochen mit meinem Versagen und mit dem, dass ich nicht zu Jesus gestanden habe und dass ich doch nicht der Coole war, der gesagt hat, bis in den Tod. Und es war in dem Moment wie weggewischt. Und Petrus hat davon erzählt, dass es wichtig ist, dass eine Generation umkehrt und nicht ins Verderben geht. Dass es wichtig ist, dass wir uns erretten lassen von dem Gericht. Dass wir uns erretten lassen von dieser Last von Versagen in unserem Leben. Und dass wir frei werden dürfen, dass wir die Botschaft annehmen dürfen, die Jesus verkündigt hat. Sicherlich liegt die bei uns jetzt schon ein bisschen länger zurück wie bei Petrus und der ganzen Generation. Aber wir dürfen es lesen, wir dürfen es spüren, wir dürfen es selber in unserer Gemeinde erleben, dass Gott lebendig ist. Und ich hoffe, dass wir erleben, dass Gott hunderte und tausende Menschen zu seinem Reich hinzutut. Ob das jetzt in unserer Gemeinde ist oder auch nicht, ich meine, die Räume dafür hat er uns geschenkt. Also vielleicht nicht für 1000, aber für 100. Ich will euch Mut machen, dass ihr, und ich habe das schon vor 2 Wochen quasi in so einer halben, das war so eine halbe Einführungspredigt in unser Thema gepredigt, dass ihr Jesus und dass ihr den Heiligen Geist in die Bereiche eures Lebens lasst, wo Dreck ist. Das ist der einzige Chance, verändert zu werden. Der 4. Step quasi und der alles entscheidende Step im Leben von Petrus war dieser Heilige Geist. Und der alles entscheidende Faktor in deinem Leben wird dieser Heilige Geist sein. Hier geht es nicht um Hokuspokus, sondern hier geht es um Gesundwerden deines Herzens. Hier geht es um Dreck, Lügen, Anklage aus deinem Körper zu schmeißen und in der Fülle zu leben, in der Fülle, in der Liebe Gottes, wieder zurückzukehren zu dem, warum uns Gott gemacht hat. Wir leben nicht irgendwie das auf was hin, was noch keiner kennt, sondern wir leben eigentlich auf was hin, was wir Menschen schon mal hatten. Zu leben in einem Paradies ohne Sorge, ohne Not, mit einer ständigen Gegenwart Gottes, mit einem, ja, einfach ständigen Wirken Gottes in unserem Leben. Viele von euch wünschen sich vielleicht jetzt in ihrem Leben genau das, dass sie mehr von Gott erleben, dass Gott einfach mal was tut, dass Gott vielleicht von Süchten befreit, dass Gott von Krankheiten befreit, dass Gott uns hilft, die richtigen Worte zu finden, dass Gott ja einfach so krankhafte Gedanken, die wir so haben über uns selbst, über andere, Neid, all die Dinge aus unserem Leben rausnimmt. Ich kann euch versprechen, das ist das, was mal auf uns wartet. Das wird alles weggewischt sein. Changed heißt eigentlich nichts anderes wie Heiligen Geist in alle Bereiche unseres Lebens zu lassen. Und das geht manchmal mit einem Satz los. Und ihr kennt die Bereiche, wo Gott nicht hinein darf. Ihr kennt die Bereiche, wo ihr keinesfalls drüber reden möchtet. Weder mit eurem besten Kumpel, noch mit einem Gott. Weil ihr euch vielleicht dafür schämt, vielleicht sind es auch Bereiche, wo ihr sagt, nee, ich kann mir dort keine Veränderung vorstellen, weil irgendwie, wie soll das funktionieren? Ich verspreche euch, dass es funktioniert. Und ich verspreche euch, dass ihr zu Petrusen werden könnt. Vielleicht mit einer anderen Berufung wie dieser Petrus und mit einem anderen Lebensweg, aber mit eurem Weg. Und ihr werdet irgendwann zurückschauen und ich weiß nicht, ob Petrus, er hat definitiv mal zurückgeschaut und hat gesagt, wow Gott, was hast du aus mir gemacht? Aus dem stinkenden Fischer ist jemand geworden, der vor tausenden Menschen spricht und wo tausende Menschen danach sagen, ich folge Jesus nach, weil da hat einer mit so viel Vollmacht gepredigt. Ich weiß nicht, ob dem vorher jemand zugehört hatte, wo er in seinem Boot saß. Vielleicht sein Kumpel da mit daneben saß. Aber sonst war das sicherlich niemand. Vom Tellerwäscher zum Millionär quasi. Vom Nicht-Reden-Können zum Massenbegeistern. Wir müssen nicht alle Massen begeistern. Es geht eigentlich immer darum, auf einer Bühne zu stehen. Aber es geht darum, heil zu werden in unserem Herzen und uns dort einsetzen zu lassen, mit dieser Gesundheit, mit diesem Wirken des Heiligen Geistes, wo es zum Erfolg führt, wo wir merken können, das macht Sinn. Da macht mein Leben auf einmal wieder Sinn. Wir werden irgendwann noch den Sven hier haben, der uns seine Geschichte erzählt, ich weiß gar nicht, in 2 Wochen oder in 3 Wochen. Und da werdet ihr nochmal so eine Story hören, die eigentlich ein bisschen wie die Petrus-Story ist, aber halt mit einem Mentelsmann. Kein Fischer, nur ein Informatiker, stinken manchmal auch, aber nee, lass mal weg. Ja, kennt ihr Informatiker? Ich kenne die, ich habe mit einem studiert. Genau. Aber so eine Story steckt genau dort auch drin. Und ich hoffe, dass ihr kommt, wenn ihr das, guckt euch im Internet an, wann es irgendwie ist, und lasst euch wirklich mal so eine Story erzählen, wo jemand tatsächlich ein Stück Leben hinter sich lässt und Neues wagt, wo Buße eine Rolle spielt, wo Veränderung eine Rolle spielt. Ich verspreche euch, das ist fantastisch, das in der Neuzeit, sagt man, so gern zu erleben. Also jetzt, nicht nur zu lesen von in so einer Zeit, wo keiner von uns gelebt hat, sondern in einer Zeit, wo wir leben. Genau. Viele Worte. Manchmal ist es besser, jetzt ein Ende zu finden. Ich könnte noch ein bisschen weiterreden. Das Thema berührt mich echt so, dieses Change-Thema. Und ich will einfach noch dafür beten, dass das Richtige bei euch ankommt und ja, dass der Heilige Geist eine Chance findet, so einen Nagel, wo er so ein Brett von euren blinden Flecken lösen kann. Ach Gott, ich danke dir dafür, dass du an uns glaubst, obwohl wir eigentlich selber nicht an uns glauben. Gott, ich danke dir, dass du Dinge in uns siehst, die wir nie selber sehen könnten. Gott, ich danke dir, dass du einen Blick in die Zukunft hast und dass du weißt, was in uns steckt, weil du es hineingetan hast, Herr. Ich danke dir, dass du uns einzigartig gemacht hast, jeden für sich, Herr. Danke, dass wir niemanden kopieren müssen, sondern dass wir ausreichend sind, wie wir sind, Herr. Danke, dass etwas Großes auf uns wartet, nämlich ein Leben mit dir. Danke, dass Veränderung auf uns wartet, hin zu dir. Danke, dass wir unsere Petrus-Story schreiben dürfen, dass wir ja, vom Dreck unseres Lebens hin zur Fülle gehen dürfen. Und danke, dass es ein Auf und Ab sein darf auf diesem Weg dorthin. Danke, dass wir scheitern dürfen, umkehren und dass du immer wieder deine Hände aufmachst für uns. Und Herr Jesus, ich bitte dich wirklich, und Heiliger Geist, ich rufe dich wirklich in die Herzen hinein, dass all die Lüge aufhört, wo wir uns selbst verurteilen, wo wir selber schlecht über uns denken, wo wir uns eigentlich von dir trennen, Gott. Wo wir nicht uns vorstellen können, dass du uns lieben kannst. Heiliger Geist, zeig uns die Liebe Gottes, Herr. Zeig uns wirklich die Liebe vom Vater für uns. Zeig uns, dass dort keine Verurteilung ist, sondern dass dort offene Arme sind. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du in unserem Herzen anfängst, Türen aufzumachen, die geschlossen worden sind vor vielen Jahren vielleicht. Wo wir entschieden haben, dass du nicht hinein sollst, Gott, weil wir Angst vor deiner Wahrheit haben, weil wir Angst vielleicht davor haben, dass Menschen das irgendwie mitbekommen, weil wir Angst davor haben, irgendwie selber was zu verlieren. Ansehen, Herr, irgendwie unsere Wertung, unser, ja, wo wir denken, was wir sind, Herr. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du in diesen Wochen wirklich hart mit Menschen dort rangehst und dass wir merken können, dass du verändern willst, dass es nicht irgendwie nur unser Ding ist, dass wir sagen, Mensch, wir wollen Jesus ähnlicher werden, sondern dass das Hauptinteresse von dir kommt, uns zu lernen, uns zu verändern, uns ja dir ähnlicher zu machen. Und danke, Heiliger Geist, dass wir damit zu Vorbildern für Menschen werden dürfen und dass wir unseren Platz finden, der uns ausfüllt. Danke, dass du für jeden in diesem Raum seinen Platz hast, Herr, wo er sich wohlfühlen wird. Heiliger Geist, ich lade dich wirklich jetzt nochmal von ganzem Herzen ein, dass du diese Gemeinde veränderst, dass du diese Generation, wie Petrus es gesagt hat, veränderst. Dass wir nicht ins Gericht gehen irgendwie mit einer Angst, dass da irgendwas zwischen uns und Gott steht, sondern dass wir wissen dürfen, wir haben es vorher irgendwie aus der Welt geschafft. Wir haben vorher unser Leben an dein Kreuz gehängt. Amen.